Während meines Studiums war ich in Gießen in der Gemeinde in einem Hauskreis und wir hatten da eine etwas spannende Konstellation. Der Hauskreis bestand aus 6 Frauen und 2 Männern. Ich weiß gar nicht, wir sind irgendwie so zusammengewürfelt worden als junge Erwachsene und wir hatten eine echt gute Zeit als Hauskreis zusammen und wir sind dann irgendwann, haben wir gesagt, wir wollen uns mal mit dem Epheserbrief beschäftigen. Viele spannende Impulse, die da drin waren, das Evangelium nochmal neu zu erleben, Gemeinde neu zu verstehen. Und wenn man den Brief dann durchgeht, kommt man irgendwann im 5. Kapitel im Epheserbrief an. Und da steht dieser Text, der kommt dann gerne auch mal bei Hochzeiten vor und so weiter. Der Lieblingstext wahrscheinlich aller Männer, wenn man mal so einen Vers aus dem Zusammenhang reißen kann: Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und dann schlagen wir die Bibel zu und alles ist in Ordnung. Und an diesem Abend, als wir bei diesem Kapitel, diesem Abschnitt angekommen sind, ich weiß nicht warum, meine männliche Unterstützung war an dem Abend nicht da. Und die Frauen, die da mit im Hauskreis waren, alles sehr starke, dominante Charaktere, die haben sich jetzt gedacht, das ist die Gelegenheit, auf die haben wir gewartet, da ist der angehende Theologe und noch ein Mann. Und dann war sofort die Frage im Raum: So, Jochen, jetzt sag mal, was heißt denn das eigentlich, du als Mann und Theologe? Es war Sommer, es war heiß, ich habe selten mal so geschwitzt wie an diesem Abend. Und vielleicht wird es heute Morgen genauso spannend wie an diesem Abend. Wir sind zwar nicht im Epheserbrief unterwegs, aber an einer ähnlich spannenden Stelle im 1. Petrusbrief. Das ist ein Text, den wir heute lesen, mit dem man locker jede Feier heutzutage sprengen kann. Wenn man da mal so einzelne Verse in die Runde reinwirft, betretenes Schweigen, vielleicht heult irgendwo noch ein Wolf und dann ist die Frage, wie diese Feier jetzt eigentlich am Ende vorbei sein wird. Ein Text, der so gar nicht in unsere Zeit heute reinpasst und der es vielleicht an manchen Stellen auch noch mal viel deutlicher zeigt, dass wir als Christen, wenn wir nach bestimmten Werten leben, in unserer Gesellschaft heute in der Fremde sind. Und dazu noch ein paar Vorbemerkungen. Wie gesagt, es ist ein Text, an dem man sich reiben kann. Und falls das so ist, dass du gleich bei den ersten Worten, die ich lesen werde, sagst, jetzt ist eigentlich bei mir schon der Ofen aus, dann ist meine Bitte an dich, dass du trotzdem versuchst, noch mit dabei zu bleiben. Denn selbst wenn es einzelne Sachen gibt, an denen du dich störst, könnte es sein, dass noch andere Sachen, an denen du dich nicht störst, vielleicht trotzdem wichtig wären für dich. Und die verpasst du, wenn du sofort deinen Rollladen runtergehen lässt. Also bitte bleib dabei. Und vielleicht sagst du aber auch, wenn es jetzt um das Thema Ehe geht, das betrifft mich eigentlich gar nicht, weil ich bin gar nicht verheiratet oder ich bin auch gar nicht mehr verheiratet, weil mein Partner vielleicht gar nicht mehr lebt, nicht da ist. Ja, zuerst scheint es ja so zu sein, als wäre das ein Text, der sich nur an Verheiratete richten würde. Und Ramona hat es eben schon gesagt, ja eigentlich sogar noch viel mehr an Verheiratete, die in nicht gleichgläubigen Ehen unterwegs sind. Also nicht immer teilen Ehepaare ihren gleichen Glauben, auch wenn das schön wäre, dass das so wäre, aber es ist Realität heute und damals bei den ersten Christen sogar noch viel mehr, dass es nicht so war. Deswegen hilft uns dieser Text, das in den Blick zu nehmen, da auch ran zu denken. Und gleichzeitig ist dieser Text trotzdem auch eine Botschaft für Ehepaare allgemein, aber eben auch für jeden Menschen, der irgendwie auch im Kontakt mit Menschen steht. Denn die Hinweise, die kommen, gelten auch für uns, ganz egal, in welchen Beziehungen wir stehen. Und ich glaube, das, was Petrus zu den Frauen sagt, dürfen wir Männer uns auch zu Herzen nehmen. Und genauso dürfen sich die Frauen auch das zu Herzen nehmen, was Petrus den Männern ins Stammbuch schreibt. Und noch eine dritte oder letzte Anmerkung. Wir sind in einer Predigtreihe unterwegs, eben ganz durch den 1. Petrusbrief. Und ein Predigtext wie heute zeigt, warum es sich lohnt, Bücher aus der Bibel ganz durchzuarbeiten oder auch Bibelbücher ganz durchzulesen. Ich hätte mir den Text, glaube ich, nicht freiwillig ausgesucht, weil es gibt viel schönere Texte, über die man predigen kann. Aber die Bibel ist sehr umfassend in dem, was sie uns mitgibt. Und ich glaube, wenn wir nur das aus der Bibel rausnehmen, was uns schmeckt, wo wir sagen, dem kann ich zustimmen, dann verpassen wir auch einiges in der Bibel. Und genauso, wenn wir auch sagen, ja gut, diese Texte, sie sind halt einfach nur rückständig, weil sie aus einer anderen Zeit sind. Es könnte sein, dass uns Gott trotzdem etwas dazu sagen möchte und dadurch sagen möchte. Und das mal als Vorrede. Und jetzt steigen wir ein. Und gut, dass es warm ist, dann schwitzen wir wenigstens heute alle miteinander. Ich lese 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Nun zu euch Frauen. Ordnet euch euren Männern unter, tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen, wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Auch die Frauen aus früherer Zeit, die ein geheiligtes Leben führten und ihre Hoffnung auf Gott setzten, schmückten sich auf diese Weise, und dazu gehörte für sie, dass sie sich ihren Männern unterordneten. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann Herr und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Ihr erweist euch als Sarahs Töchter, wenn ihr tut, was gut und richtig ist und euch durch keinerlei Drohung Angst machen lasst. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Wir schauen auf diesen Text unter dem Thema Eheleben in der Fremde, und ich rufe uns nochmal in Erinnerung, unter welchen Vorzeichen dieser Text jetzt hier im 1. Petrusbrief auftaucht. Denn genauso wie die Aussagen, die Petrus getroffen hat zum Leben im Staat, und genauso die Aussagen, die er getroffen hat, wenn es um das Zusammenleben mit dem Chef geht oder auch ungerechtes Leiden, steht das alles unter diesem Vorzeichen, was Petrus im Kapitel 2, Vers 12 aufschreibt, nämlich: Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Und schon am Beginn dieses Abschnitts, den ich jetzt gerade eben gelesen habe, also des Predigttextes, merkt man ja, dass eben unter diesen Vorzeichen Petrus jetzt zuerst die Frauen, dann später auch die Männer in den Blick nimmt, mit diesem Anfang ebenso ihr Frauen. Das ist der Anschluss an das Vorhergesagte, und natürlich auch ebenso ihr Frauen, ebenso ihr Männer, weil das jetzt auch für sie beide zusammen gilt. Also was heißt jetzt diese Aussage hier, 2 Vers 12, für das Zusammenleben von Mann und Frau? Petrus gibt uns mehrere Antworten, und das erste ist: Jesus verkörpern. Petrus schreibt, und das ist jetzt nichts Neues, das ist schon mehrfach heute und auch in all den Predigten über den Brief gefallen, ja, an Menschen eben in der Fremde, in ein Umfeld, was nicht vom christlichen Glauben, von den biblischen Werten geprägt gewesen ist, mit Menschen, die mit dem Glauben wenig anfangen können. Und gleichzeitig war ja in diesem ersten Jahrhundert das Christentum für viele Menschen einfach unglaublich anziehend, weil es ganz neue Werte, ganz neue Normen in die Gesellschaft hineingebracht hat. Der Glaube stand allen Menschen offen. Das war nichts für nur so eine elitäre Gruppe von besonders Ausgebildeten oder besonders Studierten, von besonders Wissbegierigen, sondern alle Menschen konnten zum Glauben kommen. Alle Menschen waren in die Gemeinde eingeladen. Und so kam es, dass neben den wichtigen Persönlichkeiten der Gesellschaft, die sich bekehrt haben, wir haben ja zum Beispiel, wer die fortlaufende Bibellese liest, diese Woche in der Apostelgeschichte ein Beispiel davon gehabt, dass da ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann zum Glauben kommt, aber es sind eben auch ganz normale Otto-Normalverbraucher, die zum Glauben kommen, auch Sklaven, davon haben wir schon gehört, und eben auch ein hoher Anteil an Frauen, die zum Glauben gekommen sind. In der Gemeinde hatten sie den gleichen Wert, was damit im Gegensatz zur Kultur damals stand, wo die Frau wesentlich weniger wert geachtet wurde als der Mann. Die war einfach nur so ein Anhängsel, was irgendwie mitlaufen durfte. Bildung stand ihr überhaupt nicht offen. Und in der Gemeinde dürfen sie miteinander zusammen sein, Mann und Frau. Normalerweise war es ja so, dass in einem Haushalt damals der Mann bestimmt hat, welche Religion ausgeübt wird. Wenn der Mann jetzt sagt, ich habe jetzt mehr Lust auf die römischen Götter, dann wurden halt die römischen Götter verehrt. Und wenn der Mann gesagt hat, ich fand die griechischen Götter aber toller, dann nehmen wir halt die griechischen Götter. Und wenn jetzt der Mann sagt, aber hey, das Christentum ist toll, dann müssen halt auch alle aus dem Haushalt eigentlich da mitmachen. Auch da gibt es Beispiele in der Apostelgeschichte, dieser Gefängnisaufseher in Philippi, wo Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und dann da nachts ihre Lobpreiseinheit haben. Das Erdbeben sprengt die Gefängnistüren auf und dann kommt dieser Gefängnisaufseher zum Glauben und dann heißt es, das ganze Haus ließ sich taufen. Also alle haben diese Entscheidung dann beigewohnt, waren damit dabei. Wie nachhaltig das dann am Ende war, darüber wird jetzt nichts berichtet, aber es war zumindest erst einmal der Standard. Der Mann gibt vor. Und jetzt auf einmal kommt es zu der neuen Situation, dass plötzlich Frauen nach Hause kommen und ihrem Mann erzählen, hey, ich habe da was Neues kennengelernt. Ich habe Jesus kennengelernt. Und wahrscheinlich haben die Männer erstmal gedacht, jetzt geht die fremd. Und dann haben die gesagt, nee, der lebt nicht mehr. Und die Männer haben gesagt, jetzt spinnt sie. Und dann haben sie gesagt, da ist eine neue Gemeinschaft, ganz tolle Menschen beieinander. Und die Männer denken, die Frau läuft mir jetzt weg. Und wollten eigentlich schon sagen, Frau, du bleibst aber hier, ich kette dich jetzt an den Herd. Und die Frauen waren so begeistert. In der Gemeinde haben sie gehört, dass gesagt wird, hey, ihr sollt den Glauben teilen. Und sie kommen nach Hause und erzählen dem Mann, hey, Jesus, der ist so toll und der liebt dich und du musst Jesus kennenlernen. Und morgens früh hat sie dir das Müsli angerührt und hingestellt und Müsli für dich und Jesus ist auch für dich. Und mittags hat sie ihm das Essen hingestellt und hat gesagt, ich liebe dich, aber Jesus liebt dich noch viel mehr. Und abends hat sie gesagt, hey, guck mal hier, leckeres Brot, Jesus ist das Brot des Lebens. Und der Mann hat gesagt, du spinnst, du gehst mir auf den Keks. Noch ein Wort und du fliegst raus. In die Gemeinde gehst du ganz bestimmt nicht mehr. Was soll das eigentlich? Was nimmst du dir raus? Eine Frau belehrt den Mann? Was sind denn das für Anstalten? In der Kultur damals ein absolutes No-Go. Für uns, wir kennen das. Ein Großteil der Lehrerinnen sind Lehrerinnen an der Schule. Da sind wir Männer belehrt worden. Das haben wir mitbekommen. Frauen und Männer reden miteinander. Wir können sogar eine Bundeskanzlerin haben, das war auch kein Problem, das hat auch irgendwie funktioniert. Also das stört uns nicht, aber damals war das öffentliche Belehren eines Mannes durch die Frau ein absoluter Akt der Schande. Der Mann stand völlig blamiert da. Wenn das die Freunde mitkriegen, haben die gesagt, was bist denn du für einer? Kriegst du nicht mal dein Haus unter Kontrolle gehalten? Sorg mal ein bisschen, hau mal auf den Tisch, sorg mal für Ordnung. Und in diese Kultur hinein spricht Petrus jetzt diese Aussagen. Er sagt den Frauen nicht, gebt euren Glauben auf. Nein, er sagt, ordnet euch euren Männern unter. Und wenn im Neuen Testament von Unterordnung die Rede ist, dann gibt es natürlich auf der einen Seite das Verständnis, Unterordnung heißt, da ist eine höher gestellte Gruppe, warum auch immer die höher gestellt ist, aber die ist halt höher gestellt und dann gibt es eine Gruppe, die ist niedriger gestellt und die respektiert und achtet diese Ordnung und ordnet sich da ein und berücksichtigt das, respektiert das und ist da ganz normal einsortiert. Eben Chef, Arbeitgeber, Staat, Staatsbürger und in diese Reihe fällt jetzt hier zunächst auch dieser Gedanke eben die Frau und der Mann. Und dann ist aber das zweite Unterordnungsdenken, was das Neue Testament kennt, was es vor allen Dingen dann an Christen auch heranstellt, ist dieses ordnet euch gegenseitig unter. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Und zwar unabhängig davon, ob der eine Frau oder ein Mann ist. Gegenseitige Achtung, gegenseitige Unterordnung. Der andere ist höher zu achten als sich selbst. Beides begegnet uns hier im Text. Zunächst, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Und wenn diese Forderung kommt, wir kennen sie ja eben auch aus besagtem Abschnitt aus dem Epheserbrief, dann sind sowohl Petrus als auch Paulus davon ausgegangen und begründen das, auch wenn sie es gar nicht wörtlich hier an dieser Stelle sagen, aber Paulus ja an anderen Stellen, zum Beispiel auch im Korintherbrief, wo es auch um das Miteinander von Männern und Frauen geht, begründet er das mit der sogenannten Schöpfungsordnung. Und ich weiß, dass heutzutage von manchen Theologen auch bestritten wird, dass es eine solche Ordnung überhaupt gibt. Also eine ewig gültige Ordnung, die ganz am Anfang der Zeit, als Gott Mann und Frau geschaffen hat, festgelegt worden ist. Aber die Tatsache, dass sich das quer durch die Bibel als Begründung zieht und dass es nicht nur Paulus ist, der das als Begründung anzieht, sondern Jesus selbst auch als Begründung herbeiführt und Dinge davon ableitet, lässt mich schon dazu kommen, zu sagen, diese Ordnung ist nicht völlig egal. Die dürfen wir nicht einfach in den Wind schießen. Und diese Ordnung fängt eben ganz am Anfang an und sie sagt unter anderem eben dieses, Gott schafft den Menschen als Mann und als Frau, ja, den Mann zuerst, deswegen bekommt er auch an manchen Punkten etwas mehr Verantwortung oder eine andere Verantwortung, als es die Frauen bekommen. Beide werden aber geschaffen in ihrer Unterschiedlichkeit. Mann und Frau sind nicht gleich, auch das sagt die Bibel an dieser Stelle sehr deutlich, aber sie sind trotzdem beide gleich wert. Denn es heißt in 1. Mose, Gott schuf sie als Mann und Frau, im Bilde Gottes schuf er sie. Also andersrum, im Bilde Gottes schuf er sie, er schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, sowohl der Mann als auch die Frau, sie sind beide in Gottes Ebenbild geschaffen. Sie spiegeln beide etwas von dieser Würde wider, sie kriegen beide Gottes besonderen Wert. Und nicht nur der Mann ist mehr wert und die Frau ist dann halt irgendwie noch so ein Nebenprodukt oder wie es in manchen Witzen heißt, der Mann war der erste Versuch und dann kam das wirkliche Modell, die Frau. Beides lässt sich hier nicht ableiten. Beide sind gleich wert in ihrer Unterschiedlichkeit. Eben auch mit unterschiedlichen Aufgaben, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber beide sind geliebt, beide sind füreinander da. Die Frau wird als Ergänzung des Mannes beschrieben, aber nicht, weil der Mann jetzt da irgendwie noch so ein Anhängsel bräuchte, sondern weil das im Miteinander eben wirklich funktioniert. Und Adam fällt das ja auf, als er im Garten Eden herumläuft und dann den Tieren Namen geben soll und dann plötzlich merkt, 2, 2, 2, 1. Irgendwas fehlt doch da. Irgendwas stimmt da an der Stelle nicht. Und dann kommt ja dieser wunderbare Moment, dieser großartige Moment, den die Bibel so unromantisch beschreibt, mit Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein, wo Adam zum ersten Mal, nachdem er in diesem tiefen Schlaf gefallen ist, seine Frau Eva sieht, wie sie ist, von Kopf bis Fuß, unangezogen. Und da weiß er, jetzt sind wir vollständig. Jetzt ist das da, was zur Vollständigkeit in diesem Moment fehlt. Und das heißt nicht, dass Menschen, die keinen Partner haben, nicht vollständig werden. Wir sind alle als Mensch erst einmal alleine ganz vollständig, wie wir sind. Und trotzdem hat sich Gott ja was dabei gedacht, dass wir eben auch Männer und Frauen zusammenkommen. Natürlich die Ehe als besonderen Ort, aber eben auch die Ergänzung muss ja nicht in der Ehe funktionieren. Das kann auch an anderen Stellen funktionieren. Männer und Frauen zusammen, auch die Gemeinde braucht das, dass wir nicht nur eine rein männliche Gemeinde oder eine rein weibliche Gemeinde sind an diesem Punkt. Auch wenn es auch in der Gemeinde gilt, es gibt unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Schwerpunkte. Und es wäre der falsche Schluss, jetzt auch aus Stellen wie hier im 1. Petrusbrief abzuleiten, dass das der Freifahrtsschein ist für alle Macho-Männer, die jetzt sagen können, ich lege mich mit meinem Bier auf das Sofa, Frau, mach mal, bedien mich mal. An so heißen Tagen eine wunderbare Einstellung, aber biblisch nicht gedeckt. Also nicht das, wozu uns Petrus hier auffordert. Er will vielmehr, dass Frauen in dieser besonderen Situation, auch da, wo ihr Ehepartner mit dem Glauben nichts anfangen kann, trotzdem Jesus und seine Botschaft, sein Evangelium verkörpern. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, so sagt es ja zuvor. Und das gilt eben auch hier. Und der Rat von Petrus ist, euer Verhalten in der Beziehung, in der ihr seid, ist, es soll überzeugend sein für Jesus. Die Botschaft ist ja schon gesagt worden. Und das ist auch ganz wichtig. Es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, leb halt und sag nichts. Sondern es geht ja um eine gute Botschaft, die wir weitergeben, das Evangelium. Das heißt, eine Botschaft muss immer auch ausgesprochen werden. Und danach dann auch entsprechend gelebt werden. Aber Petrus schreibt ja hier am Anfang dieses Abschnitts eben, ordnet euch euren Männern unter, tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Das heißt, es gab ja die Versuche, aber die Männer wollen nicht. Und dann ist der Rat, jetzt ist Verkörperung dran. Dann lebt als Frauen jetzt das Evangelium vor, was vielleicht auch nicht so provokativ oder so beschämend ist, wie wenn ihr die ganze Zeit auf euren Mann einredet und den nervt. In der Unterordnung wird der Mann in seiner Rolle geachtet. Und gleichzeitig in der Art und Weise, wie ich lebe, wird dann trotzdem auf das Evangelium hingewiesen. Und dann ist er vielleicht auch entspannter und verbietet mir nicht den Kontakt zur Gemeinde. Ich setze dann auch nicht die Ehe aufs Spiel. Es ist wie bei den Sklaven und bei den Herren. In der Art und Weise, wie ich lebe, wird etwas vom Lebensinhalt erkennbar. Und die Unterordnung ist dann immer ja zuerst auch Ausdruck davon, dass ich mich zuallererst Gott unterordne, weil er meine höchste Autorität ist. Ganz egal, ob es dann um den Staat geht, ob es um meinen Chef geht, ob es um meinen Ehepartner geht. Aber weil ich mich Gott unterordne, bin ich auch bereit, mich auch in den Systemen, in denen ich lebe, in den Abhängigkeiten, in denen ich lebe, mich unterzuordnen. Und setze auch heute nicht die Ehe aufs Spiel. Und ich sage es nochmal, Unterordnung der Frau heißt nicht, dass für den Mann alles erlaubt ist, dass er tun und lassen kann, was er will. Es ist nicht der Freifahrtsschein für Misshandlung, dass die Frau zum Fußabtreter wird. Das ist nicht die Aussage hier. Und ja, diese Stellen hier, 1. Petrus und auch die Epheserstelle, sie sind leider missbraucht worden von Menschen, von Männern, die sich gedacht haben, das ist super. Da kann ich jetzt endlich alles ausleben, was ich will. Aber das ist nicht die Aussage, die Petrus und Paulus treffen wollen. Es ist nicht die Begründung für ausbeutende Haltung. Denn passt nicht zu dem Gedanken, dass Männer und Frauen als Ebenbilder Gottes gleich viel wert sind. Und das gilt für die Frau. Die Frau hat einen Wert. Und wenn ich als Mann versuche, meine Frau auszubeuten, zu unterdrücken, dann lebe ich nicht gemäß dieses Werts, die Gott der Frau gegeben hat. Also der erste Rat an die Frauen in einer Ehe, besonders mit einem nichtchristlichen Partner, ist, ja, es wird verkündigt, ja, es wird die Botschaft weitergegeben, aber noch viel mehr, eben entsprechend lebt auch so, dass durch das Leben etwas erkennbar wird. Euer Leben als Spiegel von Jesus. Und dann merken wir, das ist nicht nur was Frauen in unterschiedlich gläubigen Ehen betrifft, sondern das ist auch etwas, was genauso auch funktioniert, wenn Männer mit Frauen zusammenleben, die nicht gläubig sind, und es funktioniert genauso auch mit meinem nichtgläubigen Nachbarn oder Arbeitskollegen oder was auch immer. Das klappt genauso, das Prinzip funktioniert auch dann. Und das Zweite, was Petrus mitgibt, ist den Charakter schärfen. Petrus geht noch etwas tiefer, um das zu erklären, was das heißt, denn wie verkörper ich denn Jesus? Wie verkündige ich durch das Leben? Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind nur äußere Dinge. Also sagt Petrus, das Model für euer Leben sieht so aus. Nein, der Struwwelpeter ist kein Motto, kein Model, weder für Männer noch für Frauen. Ja, es geht um die inneren Werte, auf die legt Petrus hier Wert, aber es ist in Ordnung, sich auch zu pflegen. Man darf die Haare kämmen, man darf sich auch frisieren, die Fingernägel müssen nicht so lang sein, man darf sich vielleicht auch ein bisschen passender heute anziehen, als das dieser Knabe hier hat, wie auch immer. Aber was Petrus klar machen will, ist die Frage der Prioritäten. Also diese Frage, wie viel Zeit verbringst du eigentlich vor dem Spiegel? Und das ist eine Frage, die dürfen wir Männer uns auch stellen. Das schieben wir jetzt nicht nur an die Frauen ab. Wir investieren so viel Zeit in die Pflege unseres Körpers und Aufhübschung. Und ja, das ist ja auch in Ordnung, der Körper als Tempel des Heiligen Geistes, der soll ja nicht verlottern und runterkommen. Es ist ja in Ordnung, sich darum zu kümmern. Aber da geht ganz schön viel Zeit am Tag dahin, wenn man einfach mal so steht und alles ausprobiert, all die Wässerchen und Düftchen und keine Ahnung, was man noch alles machen kann und muss und was ihr so alles habt, ich weiß es nicht. Wie viel Zeit investiere ich denn da vor dem Spiegel? Und Petrus schreibt, die Schönheit soll von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Mein Leben mit Jesus sieht ja keiner. Also Jesus sieht ja auch niemand. Man sieht ja nur sozusagen, was davon rauskommt, welche Spuren Jesus in meinem Leben hinterlässt, welche Auswirkungen er für mein Leben hat. Und das heißt, wenn Jesus mich prägen soll, wenn er an mir arbeiten soll, dann muss ich mich also noch einem anderen Spiegel aussetzen als dem im Bad. Die Bibel hält mir nämlich auch so einen Spiegel vor. Die zeigt mir auf der einen Seite ja, wie Gott sich Leben gedacht hat. Sie zeigt mir das absolute Muster eines Menschen, der sich Gottes Willen unterordnet. Und das ist Jesus Christus, der absolut perfektes Menschsein lebt, der sich Gottes Willen unterstellt. Und auf der anderen Seite sehe ich dann mich. Und jetzt kann ich mal gucken, wie passt denn das zusammen? Wie viel Diskrepanz ist denn zwischen diesen beiden Bildern, die ich da im Spiegel sehe? Und wie viel muss mir Gott noch schenken? Wie viel seiner geistlichen Pflegeserie brauche ich eigentlich, damit ich in dieses Bild komme? Und ich spoiler mal, hier auf der Erde wird das nicht funktionieren. Wir werden niemals deckungsgleich an diesem Punkt sein. Jesus ist Jesus und trotzdem sollen wir ja an uns arbeiten, sollen immer mehr uns verwandeln lassen durch ihn, immer mehr in dieses Bild hineinkommen. Und ich kann mehr und mehr mich da pflegen lassen, durch Zeit im Gebet, durch Zeit in der Bibel, durch Zeit in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Und gleich mehrfach habt ihr jetzt gemerkt, hier taucht dieses Wort Zeit auf, weil das Zeit kostet. Ich muss mir die Zeit nehmen, dass ich in die Bibel schaue. Ich muss mir die Zeit nehmen zum Beten. Zeit vor dem Spiegel investieren. Und das ist manchmal anstrengend. Vor dem geistlichen Spiegel als auch vor dem Badezimmerspiegel. Das kostet manchmal was. Aber es ist lohnenswert, sich diesen geistlichen Spiegel nützlich zu machen. Denn die äußere Schönheit wird irgendwann vergehen. Das ist leider irgendwann vorbei. Ist Fakt bei aller Pflege. Aber irgendwann kommen die ersten Falten. Das gehört dazu. Aber die innere Schönheit vergeht eben nicht. Nicht umsonst steht in den Sprüchen ja der Tipp, mehr als alles behüte dein Herz. Kümmere dich um den Kern deines Lebens. Und lass dich von Jesus her gestalten. Und wer sich von Jesus gestalten lässt, der kann in der Unterordnung leben. Weil Jesus selbst ja das Muster auch dafür ist. Er hat das ja vorgelebt. Er ist aus der himmlischen Herrlichkeit heruntergekommen. Er ist Mensch geworden. Er hat sich für uns ans Kreuz schlagen lassen, hat unsere Schuld auf sich genommen, obwohl er kein bisschen Schuld begangen hat. Hat das alles für uns getragen. Und er gibt die Kraft, davon auch zu leben, bereit zu werden, mich auch anderen unterzuordnen, nicht mich zuerst zu sehen, ganz egal, ob ich Mann oder Frau bin. Jesus gibt die Kraft. Und für die Frauen hat Petrus hier noch ein besonderes Beispiel dann angeführt, indem er sagt, man soll sich mal den Blick werfen auf die Frauen aus dem Alten Testament. Ganz besonders nennt er Sarah, die Frau von Abraham, die sich Abraham in besonderer Weise untergeordnet hat, dass sie mit ihrem Mann diesen unglaublichen Glaubensschritt gegangen ist. Ich vermute, Sarah hätte sich in ihrem Alter um die 80 sicherlich was Schöneres vorstellen können, als nochmal umzuziehen. Also für euch, die ihr in dem Alter vielleicht schon seid, stellt euch mal vor, ihr kriegt jetzt irgendwie ein Flugzeugticket, wo drauf steht unbekannt und ihr sollt von jetzt auf gleich irgendwo hinfliegen, ihr wisst nicht, wo das ist. Und ich vermute, dass das nicht nur euch, die ihr vielleicht schon 80 und älter seid, schwerfällt, sondern dass das wahrscheinlich uns allen schwerfallen würde, wenn wir jetzt auf gleich woanders hingehen sollen. Und Sarah muss sich auf diesen Weg mit ihrem machen. Sie unterstellt sich der Leitung ihres Mannes, der ein Versprechen bekommen hat, was die ganze Zeit den Finger in ihre größte Wunde hineinlegt. Sie sollen ein großes Volk hervorbringen. Und Sarah kann keine Kinder bekommen. Und ständig geht es wieder um dieses Thema. Immer und immer wieder sagt Gott das. Und Sarah weiß nicht, wie das gehen soll. Und sie unterstellt sich trotzdem, ihren Mann geht mit ihm in das unbekannte Land. Und dann muss man ja sagen, dass Abraham jetzt nun wirklich auch kein Mustergatte war. Als er einmal Angst um sein eigenes Leben gehabt hat, da sagt er einfach, das ist meine Schwester. Und dann darf Sarah in ein romantisches Abenteuer mit dem Pharao einsteigen. Oder zumindest hätte der Pharao gern das romantische Abenteuer gehabt. Und Gott greift ein, holt Sarah da wieder raus. Und man sollte doch jetzt meinen, jetzt hat Abraham das verstanden, dass das nicht das ist, wie du mit deiner Frau umgehen sollst. Und dann schlagen wir in der Bibel 2, 3 Seiten weiter. Anderer König und Abraham zieht die gleiche Nummer nochmal durch. Ich wäre nicht gerne mit Abraham verheiratet gewesen, wenn ich Sarah gewesen wäre, muss ich sagen. Also das ist nicht das Muster von Mann, mit dem ich gerne unterwegs gewesen wäre. Und trotzdem ist Sarah bereit, mit ihrem Mann unterwegs zu sein in der Ehe. Und noch einmal, Abraham hat nicht den Freifahrtschein bekommen, seine Frau zu unterdrücken, sie zu misshandeln und auszunutzen. Hier sind klare Grenzen gesetzt. Und Petrus sagt aber, lasst an eurem Charakter arbeiten, lasst euch euren Charakter schärfen, lasst euch von Jesus prägen in eurem Denken und Handeln. Das spricht am Ende lauter als schönste Kleider und der beste Schmuck. Und ich habe keine Studie dazu verabschiedet und habe nicht alle möglichen Personen gefragt, wie sie zum Glauben gekommen sind, aber ich habe noch nie eine Geschichte davon gehört, dass es einen Moment gegeben hat, dass ein Paar morgens früh wach geworden ist und der Mann dreht sich im Bett zur Frau um und sagt zu ihr, Schatz, du bist so schön, ich will an Jesus glauben. ich glaube nicht, dass das so vorkommt, dass die äußere Schönheit den Weg zu Jesus bahnt. Das wäre auch schön, wenn das so wäre, aber ich glaube, das ist bis jetzt sehr selten vorgekommen. So schnell geht das nicht. Aber die von Jesus geprägte, demütige Art zu leben, spricht eine laute Sprache und kann Menschen bewegen. Und gleichzeitig ist klar, diese Aussagen darüber, Frauen ordnet euch unter, das provoziert. Ungemein in einer Gesellschaft wie unserer, wo auch viel dafür gekämpft worden ist, eben auch Fehlinterpretationen dieser Stellen auszumerzen, wo um Gleichberechtigung gekämpft worden ist, wo auch vieles Wertvolle da erreicht worden ist. Und in der Gesellschaft spricht ja mittlerweile vieles auch deutlich gegen diese Einstellung. Wenn man in Serien, Filmen reinguckt, sind ja Männer mittlerweile eigentlich oftmals nur noch so die etwas lustigen Sidekicks von starken Frauen. Spricht auch eine deutliche gesellschaftliche Sprache an der Stelle. Also es provoziert und vielleicht merkt ihr auch, ihr kommt ins Schwitzen, also ich auf jeden Fall. Von daher atmen wir jetzt mal kurz durch und die Frauen sagen sich jetzt endlich, da fehlt doch noch was. Ein Vers muss doch jetzt noch kommen. Und ja, jetzt sind die Männer dran. Und die kriegen den Auftrag, die Frau hochzuachten. Es ist nur ein Vers, der den Männern gewidmet ist, aber der hat es ähnlich in sich wie die vorherigen 6 Verse an die Frauen. Denn das, was hier gesagt wird, ist auch provokativ. Wir hören die Provokation nicht. Aber in der Kultur damals war das ein ziemlich lauter Donnerknall, den Petrus hier losgelassen hat. Die Männer sollen unterordnet leben. Sowas hat damals keiner gesagt. Das ist niemals gesagt worden. Männer, überhebt euch nicht. Männer, macht nicht einfach euer Ding. Schaut nach euren Frauen. Kümmert euch. Und um das zu verstehen, werfen wir nochmal einen kurzen Blick in die Kultur damals, was da eigentlich abgegangen ist. Die Männer durften wirklich machen, was sie wollten. Da gab es keine wirklichen Regeln, also die gab es, aber die wurden von den Männern ständig übertreten oder anders ausgelegt. Der griechische Schriftsteller Plutarch, der im ähnliche Zeit wie Petrus gelebt hat, gibt zum Beispiel in einer seiner Schriften den Tipp an eine junge Ehefrau: Wenn dein Ehemann ein Kavaliersdelikt, in Anführungszeichen, mit einer Geliebten oder Sklavin hat, sei nicht empört oder wütend. Es ist sein Respekt für dich, der ihn dazu führt, seine Ausschweifung, Zügellosigkeit und Mutwilligkeit mit anderen Frauen zu teilen. Also, Frau, sei froh, wenn der Mann eine Affäre hat, der lebt nicht alles mit dir aus, entspann dich, das ist nur gut für dich. So wurde darüber gedacht. Oder, der Mann kann ja machen, was er will, der ist sowieso die viel bessere Ausführung des Menschen. Der griechische Philosoph Platon schreibt, von den Männern, die in die Welt kamen, kann man mit Vernunft davon ausgehen, dass die Feigen oder Ungerechten in das Wesen von Frauen verwandelt wurden in der 2. Generation. Also das heißt, Männer, passt auf, wie ihr jetzt lebt. Im nächsten Leben könnte es sein, dass ihr als Frau wiederkommt. Das ist die Aussage, die Platon hier an der Stelle hat. Und dann gibt es noch weitere Beispiele, zum Beispiel von einem gelehrten Arzt, der die Vermutung anstellt, dass durch einen Defekt im Mutterleib die Männer zu Frauen werden. Weil es da irgendwie eine undefinierte Hitze gibt, bilden sich die männlichen Geschlechtsorgane nicht aus, sondern es bleiben halt nur die weiblichen da. Und dann kommt dieser Arzt aber dazu, dass er am Ende sagt, es ist wenigstens noch ein Vorteil, dieser Missstand, dadurch, dass da unterschiedliche Geschlechtsorgane sind, können ja immerhin noch neue Männer geboren werden. So wurde über Frauen gedacht damals. Und hier kommt eine ganz andere Botschaft rein, die das Neue Testament und die Autoren des Neuen Testaments bringen. Petrus hier an dieser Stelle und Paulus noch viel mehr an anderen Stellen. Die Botschaft über Sexualität, die Botschaft auch über Geschlechter, ist von Wertschätzung und von Achtung gegenseitiger Art geprägt. Und das ist eine unglaublich heilsame Aussage, die damals getroffen worden ist. Wenn zum Beispiel Paulus im Korintherbrief schreibt, in den Frauen sagt, ihr Frauen, euer Körper gehört nicht euch, sondern dem Mann, haben alle Männer gesagt, das wussten wir doch eh schon die ganze Zeit. Und dann sagt aber Paulus, bleibt nicht da stehen, sondern sagt, der Körper der Frau gehört auch, der Körper des Mannes gehört nicht dem Mann allein, sondern der Frau. Und die Männer sagen, Paulus, hast du sie noch alle? Was soll die denn über meinen Körper bestimmen? Und Paulus sagt, ihr seid gleichwertig. Ihr habt beide Verantwortung füreinander. Da ist kein Unterschied. Beide sind wertgeachtet. Beide Geschlechter in ihrer Art und Weise sind so wichtig und so wertvoll für Gott. Und ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr mal noch eine kühle Minute braucht und sagt, in die Sonne sitzen macht keinen Spaß, ich möchte mir irgendwie mal was Gutes tun, ich bleibe im Schatten sitzen. Vor einigen Wochen war eine Konferenz mit dem Titel Jesus 25 und da könnt ihr im Internet mal nachgucken, die Vorträge sind mittlerweile eigentlich fast alle online gestellt worden und ein Vortrag sticht, finde ich, unter all diesen Vorträgen, die dort gehalten worden sind, wo es auch um Bibelverständnis und die Bedeutung vom Tod von Jesus ging und so weiter. Ein Vortrag sticht heraus, der sich eben gerade mit diesem Thema beschäftigt, nämlich der Frage, warum christliche Ethik, und der Schweizer Referent geht besonders auch auf die Frage ein, warum christliche Sexualethik heilsam ist. Nicht rückständig, sondern heilsam. Warum das gut tut. Auch in den ganzen Debatten über Geschlechter und Sexualität, die heute geführt wird. Also ich stelle das nachher auch nochmal als Hinweis in die App, dann könnt ihr da auch nochmal einen Blick drauf werfen. Der Mann soll mit Achtung seiner Frau begegnen, denn, und das schreibt Petrus, sie sind in der Regel ja schwächer, schwächere Konstitution. Und natürlich gibt es auch Unterschiede, so diese Modelle, wo dann irgendwie so ein kleines Männlein von der Frau durch die Gegend getragen wird und sie beim Tanzen führt. Aber natürlich erstmal ist die Regel so, dass Männer einfach andere Konstitutionen haben als Frauen. Und Petrus schreibt hier eigentlich sogar den fast schon putzigen Begriff, wenn man das wörtlich übersetzt, nicht von schwächerer Konstitution, sondern von dem schwächeren Gefäß. Ist jetzt auch nicht die typische Art und Weise, wie wir über Frauen reden würden, dass die Frauen ein schwächeres Gefäß sind. Aber ich finde das sehr verdeutlichend. Also ich muss bei diesem Bild von schwächerem Gefäß an den Wohnzimmerschrank meiner Oma denken. Da stand das Sonntagsservie drin, was nur, also eigentlich Feiertagsservie zu besonderen Feiertagen einmal im Jahrhundert, was dann rausgeholt wurde. So was ganz, ganz Zerbrechliches, so Tässchen, die geglänzt haben, die so dünn waren, dass nur wenn man gegengepustet hat, schon ein Riss drin war. Und daran muss ich denken, wenn Paulus an anderer Stelle ja auch mal von diesem schwächeren Gefäß spricht. Wie geht man mit sowas um? Das fasst man doch mit Samthandschuhen an. Da kümmert man sich. Das pflegt man. Man achtet das. Da ist man nicht grob. Reißt die Tasse aus dem Schrank. Vorsichtig. Rücksichtsvoll. Liebevoll. Darauf muss man achten. Der Mann soll beschützen. Der Mann soll aber eben auch mitnehmen. Nicht einfach alles entscheiden, diktatorisch, sondern mit der Frau im Gespräch sein, mit ihr reden, Anteil nehmen. Sie wertschätzen als eben auch wertgeachteter Teil der Schöpfung. Genauso wertgeachtet wie der Mann. Unterstützen, da sein, ein offenes Ohr haben. Hier ist kein Unterschied. Petrus schreibt, sie sind durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Männer und Frauen haben vor Gott den gleichen Wert. Ich wiederhole es gerne nochmal. Bei aller Unterschiedlichkeit und unterschiedlichen Aufgaben, die Gott den Männern und den Frauen auch gibt, auch in der Gemeinde. Aber dieser gleiche Wert war ja das Anziehende für die Frauen in der Gemeinde damals. Und für die Männer war das eine ungewohnte Situation, dass da auch auf einmal Frauen waren und dass die auch noch gleich geachtet werden, dass die wertvoller Teil der Gemeinde waren. Und Petrus sagt, ein Mann, der sich selbst zurücknehmen kann, der die Bedürfnisse seiner Frau in den Fokus nimmt, der zeigt genau so was von Jesus in dieser Welt. Wie Jesus das Herz auch eines Mannes verändern kann. Und die Nichtachtung der Frau bekommt ein hartes Urteil von ihm. Das steht der Erhörung der Gebete eventuell im Weg. Und natürlich wissen wir, eigentlich könnte keines unserer Gebete bei Gott ankommen, wenn das nicht durch Jesus funktionieren würde und er uns den Weg zum Vater freispricht. Und wir wissen auch, in den größten Schlamassel-Situationen, in denen wir hängen, können wir beten. Wir müssen uns nicht erst besonders reinigen dafür. Aber die Bibel macht an vielen Stellen auch deutlich, wenn in der zwischenmenschlichen Beziehung irgendwas schief hängt, dann hat das auch Auswirkungen auf die Beziehung zu Gott. Und wenn zwischen Mann und Frau was schief hängt, dann könnte es sein, wenn sie miteinander beten, dass das problematisch wird. Und wenn zwischen dem Mann und seiner Frau was schief hängt und der Mann will alleine beten, dann könnte das auch sein, dass das nicht funktioniert. Sündigen und beten, ständiges in Sünde leben und beten, da hakt auch irgendwo was. Männer haben also hier auch eine besondere Verantwortung, auch eine geistliche Verantwortung für ihre Ehen. Manchmal ist das Fremde also sehr nah. In der Fremde leben nicht nur irgendwie da draußen in der Gesellschaft, sondern auch ganz nah in dem, wo wir leben, in unseren Beziehungen, in denen wir sind. Und Glaube leben ist nicht leicht. Spannungen leben ist an diesen Stellen vorprogrammiert. Und Petrus zeigt, dass das wichtig ist, sich von Jesus prägen lassen. Er muss uns das schenken, diese Bereitschaft. Und ganz egal, ob ich Mann oder Frau bin, ich brauche das von ihm. Dass er mein Herz bereit dazu macht, den anderen zu lieben, wie er ihn liebt. Mich zurückzunehmen und nicht zu sagen, ich muss mich auf Kosten der Ehe, der Beziehung, in der ich stehe, muss mich da selbst durchdrücken, meine Dinge durchdrücken. Es ist ein Miteinander. Für Frauen und für Männer gilt Gottes Gnade in Jesus. Und gerade auch dann, wenn es eben nicht beide Ehepartner teilen, wenn sie nicht den Glauben teilen, ist die Herausforderung noch einmal größer. Auf der einen Seite diesen Wunsch zu haben, dass der Partner Jesus kennenlernt, dass der Partner Jesus liebt und ihn noch mehr erkennt. Und dieser Drang, mein eigenes Erlebtes weiterzugeben und trotzdem auch eine gute Art und Weise zu erkennen, wie kann ich das tun? Vielleicht manchmal mehr durch die Taten als durch die Worte. Wer sich in den Beziehungen prägen lässt von Jesus, der spricht eine deutliche Sprache. Und manchmal ist das provokativ, ganz sicher, die Aussagen der Bibel, auch in einer Gesellschaft, die von der Bibel nicht viel hält. Aber ganz tief drin, glaube ich, ist es unglaublich anziehend. Auch noch heutzutage, was die Bibel sagt. In der Antike war es für die Männer provozierend, dass ihre Frauen geachtet werden sollen, dass sie sie nicht als Fußabtreter verwenden sollen. Und für heute ist diese Botschaft wahrscheinlich unter den Frauen provokativ, weil es um Unterordnung geht, die aber nicht zur Demütigung werden soll. Es geht um ein Miteinander in gegenseitiger Liebe und gegenseitigem Respekt. Dann kann das gelingen, auch in der Fremde. Und nicht nur für die Ehe, eigentlich auch für alle Beziehungen, in denen wir stehen. Ich bin bereit, mich zurückzunehmen, den anderen zu achten und Jesus erlebbar zu machen. Ich glaube, dass das gelingt, ist eines der größten Gebetsanliegen, die wir in unseren Ehen und für die Ehen, in denen wir leben, immer wieder vor Gott bringen sollten. Amen.